Lieber Premierminister Jean-Claude Juncker, Exzellenzen, meine Damen und Herren, ich habe jetzt ein kleines Problem. Denn nach Programm müsste ich jetzt vor einer Minute aufgehört haben, meinen Impulsvortrag zu halten. Ich freue mich sehr, bei dieser wichtigen Konferenz über die Chancen Europas im globalen Wettbewerb sprechen zu können. Und ich freue mich auch sehr, dass ich auch von hinten ganz genau beobachtet werde, denn beim Banker muss man immer sich fragen, was er wohl unter dem Tisch noch hält. Aber ich freue mich natürlich ganz besonders auch, nach Jean-Claude Juncker zu sprechen, der, glaube ich, ein sehr zuversichtliches, natürlich auch von seiner eigenen Leistung getragenes Bild gezeichnet hat. Ich möchte ein bisschen ein Bild zeichnen, das gar nicht die Nabelschau ist, sondern ein Bild, das ich leider auf allen Reisen in der Welt immer wieder mitbekomme. Und ich tue das auch deswegen gerne, weil diese wunderschöne Musik mich so ein bisschen in eine vorweihnachtliche Stimmung gesetzt hat. Aber mancher von Ihnen mag sich eigentlich fragen, warum müssen sich Bankers gerade zur Zukunft Europas äußern? Vielleicht der eine oder andere mal sagen, wieso gerade ein Schweizer Banker? Nun, sollten Sie sich mit politischen Ratschlägen und Kommentaren nicht besser zurückhalten und lieber zusehen, wie Sie Ihre eigene Zukunft bewältigen, zumal das, wie wir alle wissen, schwer genug zu werden verspricht. Die Frage ist berechtigt. Dennoch scheint es mir nicht nur erlaubt, sondern geradezu geboten, dass sich gerade auch Wirtschaftsführer in dieser Zeit sehr um die Zukunft Europas sorgen. Und einfach um einmal es auf den Punkt zu bringen, in den nächsten Monaten müssen ungefähr 1 Billion Euro von Banken und von Staaten refinanziert werden. Und alle fragen sich, woher kommt das Angebot? Das ist die reale Herausforderung, vor der wir stehen. Ökonomischer Erfolg setzt ein solides politisches Fundament voraus. Dies gilt insbesondere auch für Banken. Zweifel an der Solidität der Staatsfinanzen schlagen direkt auf das Bankensystem durch. Es ist offenkundig, dass die europäischen Finanzmärkte in den vergangenen Monaten in hohem Maße politische Märkte geworden sind. Die Börsenbewertungen von Banken und Finanzinstitutionen in Europa haben heute kaum noch etwas mit deren Risikoprofil und Leistungsfähigkeit zu tun, sondern reflektieren vor allem die gegenwärtige Staatsschuldenkrise, die eben immer mehr eingepreist wird als eine systemische Krise. Ohne eine nachhaltige Lösung dieser Krise kann es auch keinen nachhaltigen Erfolg für Europas Banken geben. Jenseits eines Vereinten Europas, und davon bin ich fest überzeugt, gibt es auch für Deutschland keine erfolgreiche Zukunft. Der Fortgang des europäischen Integrationsprojektes ist für uns alle eine, wenn nicht sogar die entscheidende Zukunftsfrage. Es ist an der Zeit, dazu eine intensive öffentliche Debatte zu führen, und zwar weniger darüber, was wir nicht wollen, sondern vor allem darüber, wie das Europa aussehen soll, in dem wir leben möchten. An dieser Debatte, meine Damen und Herren, müssen sich alle gesellschaftlichen Akteure beteiligen. Nur so kann es gelingen, die breite nationale, aber auch gesellschaftliche Akzeptanz herzustellen, die es für eine Vertiefung der europäischen Integration braucht. Zu dieser Debatte will ich heute einen bescheidenen Beitrag leisten. Meine Damen und Herren, wenn man die Medien verfolgt, haben viele Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern eben in der ganzen Welt, Europa bereits abgeschrieben, sehen das europäische Integrationsprojekt in Auflösung begriffen. Ich war in den letzten Wochen in Korea, in China, im Mittleren Osten, in den USA. Sie glauben gar nicht, mit welchen kritischen Fragen man ständig überhäuft wird. Und die Antworten haben die Finanzmärkte immer mehr sich schon gegeben. Manche sehen durch die Ereignisse im Zusammenhang mit der aktuellen Staatsschuldenkrise sowie die bereits ergriffenen bzw. angestrebten Maßnahmen zur Bewältigung dieser Krise sogar demokratische Rechte und Prinzipien verletzt. Treiben die Märkte die Politik vor sich her, können wir Europa etwa nur auf Kosten der Demokratie retten? Meine Antwort ist nein. Weder der Druck der Finanzmärkte, der sich ohne dies eher zu spät als zu früh aufgebaut hat, noch die Anfang des Monats auf dem EU-Gipfel beschlossene Verpflichtung zu strengerer Wirtschafts- und Fiskalpolitik unterminieren die Demokratie oder den Primat der Politik, sondern die vielfach exzessive Staatsverschuldung. Demokratie besteht unter anderem darin, zwischen verschiedenen Handlungsalternativen wählen zu können. Diese Auswahl spiegelt sich nicht zuletzt in Haushaltspositionen wider. Übermäßige Verschuldung verringert diesen Handlungsspielraum und unterwirft die politische Gestaltungsfähigkeit dem Finanzierungsvorbehalt der Gläubiger. Außerdem, das Interesse der Steuerzahler in den zur solidarischen Hilfe aufgerufenen Gläubigerstaaten, Reformdruck auf die Empfängerländer auszuüben und die Wirksamkeit dieser Hilfe sicherzustellen, ist nicht weniger legitim als das Interesse der betroffenen Bevölkerungen, letztlich über Art und Umfang der Sparmaßnahmen entscheiden zu können. Hinzu kommt ein weiteres. Die Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind ihren jeweiligen Völkern verpflichtet. Sie haben gleichzeitig aber auch eine vertragliche Verpflichtung gegenüber ihren Partnern in der Union. In guten Zeiten wiegen damit verbundene Zielkonflikte nicht schwer, wohl aber in einer Krise. Die Staatsschuldenkrise hat die Schwächen im institutionellen Aufbau der EU schonungslos offengelegt und konfrontiert uns mit zwei Grundsatzfragen. Erstens, gibt es noch eine hinreichend tragfähige gemeinsame Vision der europäischen Völker und Regierungen über die europäische Einigung? Zweitens, wie kann und muss diese Vision institutionell und konstitutionell verankert werden? Zum ersten Punkt, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir die Idee der europäischen Einigung neu beleben, die Menschen neu für sie begeistern müssen. Ganz offenkundig ist die einzige Raison d'être der Europäischen Union heute kein Selbstläufer mehr. Das Einigungsstreben der Nachkriegszeit basierte auf der Idee von Frieden, Stabilität und Wohlstand in Europa. Und Herr Juncker hat das sehr klar auch dargestellt. Das muss man hier in dieser Region nicht besonders hervorheben. Die Industrien im Ruhrgebiet bildeten ja mit der Montanunion geradezu den Nukleus des europäischen Einigungsprojektes. Und auch später war Nordrhein-Westfalen Vorreiter der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit seinen Nachbarn, den Niederlanden und Belgien. Aber weite Teile der Bevölkerung unterschätzen inzwischen, wie viel Anstrengung es gekostet hat, den heutigen Zustand zu erreichen und dass dieser keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist. Sie unterschätzen auch, dass Europa von der erreichten Stabilität nicht nur politisch und gesellschaftlich, sondern auch ökonomisch profitiert. In einer zunehmend instabilen, von Ressourcenkonflikten und neuer Rivalität zwischen Großmächten gekennzeichneten Welt ist Stabilität und innere Sicherheit für Investoren und Unternehmen ein wichtiger Faktor. Dennoch haben gerade viele jüngere Menschen kaum noch Bezug zu solchen Überlegungen. Ein Europa in Frieden und Wohlstand erscheint den meisten inzwischen als eine Selbstverständlichkeit. Es ist daher meines Erachtens an der Zeit, den historischen Gründungsgedanken der EU um eine zeitgemäße, überzeugende Begründung zu erweitern. Eine solche Begründung sehe ich in dem Wunsch nach Selbstbehauptung, in der Fähigkeit, auch in der Welt von morgen über das eigene Schicksal entscheiden zu können, also letztlich die Freiheit zu bewahren. Bereits jetzt verliert Europa global relativ an ökonomischem, kulturellem und politischem Gewicht. Schon jetzt stellen die Schwellenländer etwa 50% des weltweit erwirtschafteten Bruttoinlandsproduktes. Ihr Anteil soll bis 2030 auf 2/3 steigen. Der Anteil Europas dagegen beträgt schon heute nur noch 20%, Tendenz sinkend. Unter den Fortune 500, den 500 weltweit umsatzstärksten Unternehmen, waren noch 2007 keine 70 Unternehmen aus den Schwellenländern zu finden. Im vergangenen Jahr aber waren es bereits 118, davon allein 61 aus China. Kein Wunder, dass der amerikanische Präsident Obama die Zukunft seines Landes nicht mehr vorrangig als atlantische, sondern als pazifische Nation sieht. Und er ist damit nicht allein. Darüber hinaus ist offensichtlich, dass Europas Ansehen in der Welt massiv unter der Staatsschuldenkrise einem weithin wahrgenommenen Mangel an Führungskraft gelitten hat. Unabhängig davon, wie berechtigt diese Kritik sein mag und ob es beispielsweise um die Verschuldung der USA nicht noch schlimmer bestellt ist als um die in der EU, diese Wahrnehmung ist ein Faktum, das seine Wirkung entfaltet und das wir daher ernst nehmen müssen. Dies machen mir meine Gespräche im asiatischen und amerikanischen Raum immer wieder deutlich. Noch ist Europa der drittgrößte oder der größte Wirtschaftsraum der Welt. Erinnern wir uns. Dieser Wirtschaftsraum verdankte seine Entstehung in den 90er Jahren ebenfalls einer Krise. Der Sorge vor seinem wirtschaftlichen Niedergang, bekannt unter dem Stichwort Eurosklerose. Damals wurde der gemeinsame Binnenmarkt gegen teilweise erheblichen Widerstand aus Wirtschaft und Politik geschaffen. Die EU hat damit gewissermaßen die Globalisierung im regionalen Maßstab vorweggenommen und deutliche Wohlstandsgewinne realisiert. Europas Unternehmen bekamen einen starken Heimatmarkt und ein unverzichtbares Sprungbrett für den Weltmarkt. Europa ist an seinen Krisen bisher immer gewachsen und mit ihrer Bewältigung erst zu dem geworden, was es heute ist. Es hat bewiesen, dass es fähig ist zu großen, zukunftsweisenden Antworten. Eine solche Antwort brauchen wir auch jetzt. Wir brauchen eine Renaissance des europäischen Gedankens, eine neue gemeinsame Vision, die ihrerseits als Wegweiser für konkretes politisches Handeln dienen kann. Und wir brauchen eine Wachstumspolitik, die die sanierungsbedürftigen Staatshaushalte nicht weiter belastet, sondern durch strukturelle Reformen die Wachstumspotenziale stärkt. Dies kann etwa durch Deregulierung bei manchen Dienstleistungen geschehen oder über eine weitere Flexibilisierung der Arbeitsmärkte. Gerade mit Blick auf die zunehmende Alterung der Bevölkerung auf unserem Kontinent müssen wir das Arbeitskräftepotenzial in der EU besser mobilisieren und die Produktivität erhöhen. In Zeiten raschen strukturellen Wandels ist ein flexibler Arbeitsmarkt ein notwendiges Scharnier zwischen veralteten und neuen Arbeitsplätzen. Bildung, Kreativität und Erfindergeist, der grenzüberschreitende Austausch von Ideen, das waren und sind die Grundlagen des europäischen Wohlstandes. Als Hochlohnland ohne natürliche Rohstoffe ist Deutschland und mit ihm der größte Teil Europas darauf angewiesen, einen steten Strom von Neuerungen zu generieren. Innovationsrenditen aber schmelzen in einem Umfeld wettbewerbsintensiver globaler Märkte und rapidem technischen Fortschritt immer schneller ab. Der Anteil Chinas bei forschungsintensiven Güterexporten wächst kontinuierlich. Eine Wachstumsstrategie muss daher immer Innovation sowie Forschung und Entwicklung im Auge haben. Investitions- und wachstumsfördernde Rahmenbedingungen können die Staaten Europas auch dadurch schaffen, dass sie über Privatisierungen ihre Haushaltslage verbessern und auf diese Weise die Produktivität der Wirtschaft steigern. Das Potenzial dafür in den einzelnen Ländern ist zum Teil erheblich. Selbst in Deutschland gibt es hier durchaus noch eine Reihe von Möglichkeiten. Auch der europäische Binnenmarkt bietet noch reichlich Ansatzpunkte, Wachstumspotenziale zu heben und Kosten einzusparen, zum Beispiel mit Maßnahmen zur Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungswesens. Nun mag all dies nicht den Eindruck eines großen Wurfs vermitteln, wie es die Schaffung des europäischen Binnenmarktes damals war. Das Zusammenspiel der verschiedenen Einzelmaßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene kann gleichwohl substanzielle Wachstumseffekte freisetzen. Für mich jedenfalls ist klar, ein wirtschaftlich starkes, geeintes Europa ist unsere einzige Chance, im 21. Jahrhundert noch eine Rolle in der Weltpolitik zu spielen. Jede einzelne Nation, auch die große Exportmacht Deutschland, ist bereits heute zu klein, um auf der Weltbühne noch eine nennenswerte Rolle zu spielen. Think Big ist die Voraussetzung, um mit den anderen großen Spielern global mithalten zu können. Das gilt für Gemeinschaftsunternehmen wie Airbus, aber auch für alle europäischen Champions. Auch die Deutsche Bank wäre ohne gemeinsamen europäischen Heimatmarkt kaum zu einem globalen Player geworden. Nur gemeinsam erreichen wir die kritische Masse, bei der globalen Regelsetzung eigene Vorschläge ein- und durchbringen zu können, sei es bei der Finanzmarktregulierung oder dem Setzen von Industriestandards. Als einzelne Nationen werden wir passiv Regeln übernehmen müssen, die andere setzen und uns benachteiligen. Wenn wir heute von der Notwendigkeit der europäischen Einheit sprechen, geht es also nicht nur um die nachhaltige Lösung der aktuellen Schuldenkrise und die Rettung des Euro. Es geht um Selbstbestimmung und um Gestaltungsmacht. Es geht um die Freiheit, unsere europäische Identität, unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem mit seiner Balance zwischen Solidarität und Wettbewerb freilich auf nachhaltiger Basis zu bewahren. Vor diesem Hintergrund nehmen sich die Übertragung nationaler Souveränitätsrechte auf die europäische Ebene und solidarische Hilfe zur Selbsthilfe der Starken für die derzeit schwachen Mitgliedstaaten nicht als Opfer aus, sondern erscheinen im ureigenen Interesse geboten. Gerade für Deutschland würde jeder Rückschritt in der europäischen Integration politisch wie wirtschaftlich ein Mehrfaches dessen kosten, was heute für den Erhalt der EU und des Euros in Rede steht. Die Kosten der Destruktion sind höher als die der Konstruktion, die der Desintegration höher als die der Integration. Freilich, meine Damen und Herren, auch wenn wir es schaffen, die Europäer hinter einer neuen Vision zu versammeln, müssen wir immer noch die Frage beantworten, welchen institutionellen und konstitutionellen Rahmen braucht es, um diese Vision in die Tat umzusetzen. Die Staatsschuldenkrise hat für jeden erkennbar gemacht, dass es mittlerweile so etwas wie eine europäische Innenpolitik mindestens für die Eurozone gibt. Politische und wirtschaftliche Entwicklungen und Entscheidungen in diesen Ländern sind nicht mehr die exklusive Domäne dieser Staaten, sondern strahlen auf die Partner aus. Spätestens dann, wenn die gemeinsame Währung oder die Schuldentragfähigkeit von Staaten auf dem Spiel stehen, müssen die Partner ihr Benign Neglect aufgeben und die Notwendigkeit eines aktiven gemeinschaftlichen Engagements tritt zutage. Einzelstaatlicher Autonomie, das hat uns die aktuelle Staatsschuldenkrise gelehrt, sind in der Haftungsgemeinschaft des Euros Grenzen gesetzt. Das Verhältnis zwischen der EU und ihren Mitgliedern muss daher neu justiert werden. Und das berührt unmittelbar die Verfasstheit unserer Demokratien. Wir brauchen daher mutige Schritte zu einem stärker integrierten Europa, wie sie auf dem jüngsten EU-Gipfel in Ansätzen bereits zu sehen waren. Dabei geht es nicht um die Überwindung der Nationalstaaten, sondern um eine neue Balance zwischen Europa und seinen Mitgliedstaaten. Die EU ist und wird ein Gebilde sui generis bleiben, in der innovative Lösungen für diese Balance der verschiedenen Ebenen gefunden werden müssen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind für uns hier kein Vorbild. Wie wir in der gegenwärtigen Krise schmerzhaft erfahren haben, funktioniert die Währungsunion nur, wenn der diskretionäre Spielraum der Staaten und Parlamente beschränkt wird. Stabilität für den Euro gibt es nur, wenn auf Ebene aller Mitgliedstaaten Stabilität herrscht. Dies erfordert wirksame, sanktionsbewährte Beschränkungen der Schuldenaufnahme und entsprechende Instrumente für die fiskalische Konsolidierung. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt reicht dafür nicht. Vielmehr bedarf es automatischer, harter Sanktionen sowie einer engen Überwachung und konsequenten Regeldurchsetzung auf europäischer Ebene. Und dazu, auch das lehrt uns die Krise, eines effektiven Krisenmechanismus, über den ausreichend Liquidität bereitgestellt werden kann. Nicht im Sinne eines permanenten Transfermechanismus, der die Ausgabendisziplin schwächt, sondern als temporäre, solidarische Hilfe der jeweils starken Staaten. Alle diese Elemente sollen sich in dem neuen Vertragswerk, das die Eurozone sich zusammen mit anderen EU-Partnerstaaten nun geben will, mindestens im Ansatz wiederfinden. Das finde ich sehr erfreulich. Wir sehen aber auch, die Diskussion um diese Neuausrichtung in Europa mündet unweigerlich in eine Verfassungsdiskussion auf der Ebene der Nationalstaaten. Das Budgetrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Der Staatshaushalt ist der in Etatposten geronnene Ausdruck politischen Handlungs- und Gestaltungswillens. Fiskalische Konsolidierung greift, wenn sie ernsthaft und nachhaltig sein soll, nahezu in alle Politikfelder ein. Die Fähigkeit eines Staates für nachhaltige Budgetpolitik hängt an der Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Volkswirtschaft und diese wiederum wird bestimmt durch das Zusammenspiel vieler Politikbereiche wie Arbeitsmarkt, Bildung, Alterssicherung, Gesundheit und so weiter. Die Wähler werden daher die notwendigen neuen Regeln auf Gemeinschaftsebene und die damit einhergehenden Veränderungen nur akzeptieren, wenn dies im Rahmen eines als allgemeines befriedigend empfundenen Verfassungsrahmens erfolgt, der ihnen hinreichende Beteiligung einräumt, bei gleichzeitiger Wahrung der Interessen der Union insgesamt. Jeder Bürger der EU muss akzeptieren, dass er sowohl Teil eines Nationalstaates ist, der seine Rechte und Interessen, nicht zuletzt jene als Steuerbürger schützt, als auch Teil einer weiteren Gemeinschaft, deren gemeinschaftliches Interesse zu respektieren und zu sichern ist. Die gegenwärtige institutionelle und rechtliche Verfasstheit der Union spiegelt diesen Dualismus jedoch für Zwecke der praktischen Politik nur unzureichend wider. Dies muss sich ändern, wenn es uns ernst ist mit der Zukunft des Euros und Europas. Meine Damen und Herren, die Nachrichten von Europas Nieder- oder Untergang sind verfrüht. Dieser Kontinent hat nach wie vor alle Chancen, in der Welt weiterhin ein gewichtiges Wort mitzureden. Frieden und Wohlstand sowie seine Identität und Freiheit zu verteidigen. Wir werden diese Chancen jedoch nur nutzen können, wenn wir gemeinsam unser Schicksal in die Hand nehmen. Was Sie sich mit dem Bild des Phönix für diese Region, das Ruhrgebiet, vorgenommen haben, lässt sich auch auf Europa übertragen. Wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen und sie konsequent umsetzen, wird die gegenwärtige Krise die Geburtsstunde von etwas Großem Neuem sein. Am Ende dieser Dekade könnte dann das von vielen bereits verloren gegebene Europa wie Phönix aus der Asche in neuem, wirtschaftlichen, politischen, aber auch kulturellen Glanz erscheinen. Ich danke Ihnen.